ich habe an zu fluchen.
Ja. So, ne? Ja, das ist richtig. Also das ist so ein bisschen, das mochte ich tatsächlich als stilistisches Mittel nicht besonders gern. Ja, und also wie gesagt, meines Erachtens hätte das Buch locker 100 Seiten weniger haben können und es wäre genauso spannend gewesen und würde die Leserschaft weniger aufregen. Vielleicht bin ich auch die Einzige, die das so sieht, das kann natürlich auch sein, aber ich bin ja eh sehr wählerisch bei Thrillern und Krimis, muss ich ja auch zugeben.
Ja.
Ja.
Ja, und man muss auch tatsächlich sagen, also ich würde mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, Henning Mankell ist dran schuld mit seiner Wallander-Reihe, dass überhaupt so viele skandinavische, schwedische, dänische, norwegische, aber auch isländische und finnische Krimis und Thriller praktisch den Weg auch in unsere Buchhandlung gefunden haben und auch viele verfilmt wurden. Also dieser Mankell ist ja, glaube ich, da drei unterschiedliche Verfilmungen nur allein von Wallander oder sowas. Und wo ich mir auch manchmal sage, ach, ja, jetzt reicht's auch mal. Es gibt auch dann schlechte Sachen und so weiter. Aber andererseits kann man ja froh sein irgendwie, weil es sind doch zum größten Teil, man kann fast sagen, jedes dritte davon ist ja meistens gut.
Das stimmt. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das Buch schlecht war. Das auf gar keinen Fall. Es war ein spannender Thriller mit zwei interessanten Ermittlerfiguren mit auch einem guten Fall. Ich hatte ihn, muss ich leider auch dazu sagen, nach zwei Drittel selbst gelöst. Ich habe nämlich die Hinweise beachtet, die da immer wieder gegeben wurden. Und es bestätigte sich dann auch tatsächlich das, was ich so nach zwei Drittel, also so nach 400 Seiten vermutet habe. Und ja, und dann fiebert man natürlich erst recht der Auflösung hin. Dann will man, dass es endlich auch, dass man bestätigt wird. Ist aber gleichzeitig auch ein bisschen enttäuscht, dass man auch noch recht hatte. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es wird bestimmt auch verfilmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, nach dem Erfolg der Kastanienmann, dass das nicht auch als kleine Miniserie erscheint.
Ist das Ermittlerinnen-Team denn wenigstens charmant, kommt es gut rum.
Nein, das ist natürlich so wie immer. Ja, immer haben ja die Ermittler oder die Ermittlerin auch persönliche Probleme, vielleicht auch miteinander.
Ich glaube, das gehört aber mittlerweile dazu.
Das gehört dazu. Sonst wäre es wahrscheinlich langweilig, wenn es eben so ein ganz normale Typen wären, die keine Ecken und Kanten haben.
Da wird ja auch der von diesem Beitrag eingehende Flynn würde ja auch überhaupt nicht rüberkommen.
Nein, die müssen schon irgendwie, irgendwas müssen sie haben. Ja.
Ich behaupte ja, daran ist Humphrey Bogart schuld.
Ach echt, ja? Wieso?
Ja, weil der hat auch immer was in dem.
Ach so, okay, so ein bisschen leidend.
Die ganze Film-Noir-Reihe, da war immer was dazwischen.
Ja. Ja, und ja, manchmal sind dann auch so private Sachen, die stören eigentlich in einem Thriller.
Ja.
Die können eigentlich wegbleiben. Ja.
Trotzdem ist für dich eine Empfehlung für Leute,
natürlich,
die Zeit haben, auch 100 Seiten mehr zu lesen als notwendig.
Ja. Und viel Spaß beim Raten, ob ihr auch nach 400 Seiten wisst.
Ja, denen es wichtig ist, nach Dreiviertel des Buches schon eine Art Selbstwirksamkeit zu erleben.
Ja, genau. Und dann auch noch Bestätigung erfährt. Das ist auch was Schönes, oder? Wann erfahren wir mal Bestätigung?
Sehr, sehr schön. Ja. Sören Svejstrup ist es, der Kuckucksjunge.
Ja, bei Goldmann erschienen, dänischer Thriller. Und kann man gut wegschmökern, an wenigen Tagen, trotz Längen.
Und ich bin froh, dass wir mal wieder ein Krimi vorgestellt hatten.
Oder?
Hatten wir lange nicht mehr.
Das stimmt.
Ich bin schon gespannt, was wir die nächsten Male von dir zu hören bekommen. Vielen Dank, Vivien.
Sehr gerne doch.
Und bis dann. Tschüss.
Bis bald. Ciao, ciao.
Und vielen Dank auch, Roman, für dieses Interview, das du mit Vivien geführt hast. Euch beiden vielen Dank. Die nächste Musik ist von einem weiteren Geburtstagskind, Herbie Mann, 1930 geboren, hätte heute also Geburtstag gehabt und der Titel ist Memphis Underground. Herbie Mann war das, Memphis Underground, und er hat gezeigt, was man alles mit einer Querflöte anfangen kann, auch im Jazz und im Rock. Und er war ja ein Vertreter, der sehr viele verschiedene Musikrichtungen drauf hatte und im Verlauf seiner Karriere praktiziert hat. Ich komme zu einem ganz anderen Thema, der Diskussion, nämlich über die Frage, ob eine besonders intensive Nutzung von sozialen Medien verboten werden sollte. Die Diskussion ist in vollem Gang. Und es geht dabei nicht zuletzt um die Schäden, die durch eine solche Nutzung ausgelöst werden oder werden können. In diese Diskussion fließen Erkenntnisse aus verschiedenen Wissenschaftszweigen ein. Nicht selten werden die wissenschaftlichen Kenntnisse aber auch schlicht und einfach ignoriert. Um hierüber einen Überblick zu gewinnen, habe ich angefangen, aus den verschiedenen Wissenschaftszweigen das jeweilige Fachwissen zu gerade diesem Thema zusammenzutragen. Und angefangen habe ich mit der Psychologie, das Naheliegendste. Wie wirkt sich also die intensive Nutzung sozialer Medien auf die Psyche der Nutzenden und ihre Umgebung aus? Hierüber habe ich mich unterhalten mit der Professorin Dr. Charlotte Rosenbach von der Erfurter Health and Medical University, und aus diesem etwas längeren Gespräch habe ich die wesentlichen aktuellen Erkenntnisse in zwei Teile zusammengefasst. Dieses Interview ergänzt das Gespräch, das Carsten am vergangenen Montag in dieser Sendung mit Marion Rosin, der medienpolitischen Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, geführt hat und in dem zu einem großen Teil es um die politische Dimension dieses Problems ging. Nach dem jetzt folgenden Teil 1 dieses Gesprächs mit Charlotte Rosenbach kommt eine kleine musikalische Pause, bevor dann der zweite Teil mit einer Darstellung der Auswirkungen auf unsere Psyche folgt. Zum Eingang des ersten Teils stellt Frau Professorin Dr. Charlotte Rosenbach aber erst einmal dar, wie man sagen kann, was eine exzessive Nutzung sozialer Medien ist.
Ist schwer zu definieren, aber es gibt Ansätze. Ja, es gibt die Tendenz, das gleichzusetzen mit anderen Abhängigkeiten oder Missbrauch, nämlich Alkohol und Drogen. Und wir sprechen ja auch von einer Spielsucht. Und das ist letztendlich genau das Gleiche. Ja, das heißt, wir haben Menschen, das ist überhaupt nicht nur Jugendliche oder Kinder, natürlich auch Erwachsene und leider auch wirklich sehr viele Erwachsene, das sieht man ja überall, die letztendlich ähnliche Muster aufzeigen wie Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit oder einer Drogenabhängigkeit. Das gibt das Craving, ja, das starke Verlangen nach der Substanz, in diesem Fall nach dem Gerät. Es gibt eine Vernachlässigung von anderen Aktivitäten zugunsten der Substanz bzw. der sozialen Medien. Es gibt eine Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit, psychische Belastung, Depression, Angst, alles, was damit sozusagen dann als Folge auftritt. Und das sehen wir eben auch bei Menschen mit Substanzabhängigkeiten. Und ähnlich sehen wir es tatsächlich bei Menschen mit der sozialen Medienabhängigkeit oder der Smartphone-Abhängigkeit.
Haben Sie jetzt wissenschaftlich damit Erfahrungen gemacht?
Ich habe selber keine Forschung dazu gemacht. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, weil ich glaube, dass es ein absolut wichtiger Punkt ist aktuell in unserer Gesellschaft und eine große, große Herausforderung, mit der wir umgehen müssen, weil wir ja, ne, andere Studien zeigen, die Konzentrationsfähigkeit von Schulkindern leidet, die Aufmerksamkeitsspanne, die kognitive Flexibilität, die Fantasie. Das sind alles Faktoren, die bei exzessiver Mediennutzung und dann eben auch Social-Media-Nutzung auftreten können. Ja, das, manche Lehrer denken, ich hatte schon Kontakt mit Lehrkräften, mit denen ich darüber auch gesprochen habe, wie die damit eigentlich umgehen, dass die Kinder, Jugendliche teilweise sich so schlecht konzentrieren können. Und die sagen, ja, die sind so sozusagen so geprimed, ja, also so konditioniert auf diese Kurzdarbietung von sozialen Medien. Das sind ja immer so 15-Sekunden-Videos, immer so Kurzvideos. Und man kann immer weiter scrollen. Das ist die Aufmerksamkeitsspanne, die irgendwann gut funktioniert. 15 Sekunden, vielleicht mal eine Minute. So, müssen jetzt Lehrkräfte ihre Inhalte in Kurzeinheiten umändern, damit die Kinder überhaupt noch was mitbekommen.
Ist das eine Entwicklung, die sich jetzt erst in den letzten 20, 30 Jahren abzeichnet, ja, oder gab es das vorher auch schon?
Also diese unmittelbaren Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendlichen, was so die Konzentrationsfähigkeit angeht, aber natürlich auch bei Erwachsenen, Das kann ich nicht so genau sagen, ob das jetzt etwas ist, was sozusagen recht neu ist. Der Zusammenhang zu der Mediennutzung und die systematische Untersuchung dessen, das ist aber natürlich relativ neu, weil wir einfach diese exzessive Nutzung dieser Medien natürlich noch gar nicht so lange haben, weil wir die Smartphones noch gar nicht so lange haben. Also das Kinder Videospiele spielen und zu Hause am Computer sitzen und so, das haben wir schon länger, aber dass dieses Gerät immer dabei ist, ja, und letztendlich immer in der Hand ist und immer sozusagen genutzt werden kann, das haben wir ja vor allem in der Generation der jetzt Jugendlichen und jungen Erwachsenen das erste Mal so exzessiv.
Sie haben eingangs in einem Halbsatz gesagt, dass das auch bei Erwachsenen auftritt.
Ja.
Also Erwachsene, die jetzt schon oder die schon erwachsen waren, als sie das Handy bekommen haben, bei denen tritt das genauso auf.
Ja.
Das bringt mich jetzt zu der Frage, wie sieht das mit Altersgrenzen aus? Können Sie mit der Überlegung, nur für Jugendliche Verbote auszusprechen, was anfangen vor diesem Hintergrund?
Naja, das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, dass Jugendliche natürlich von bestimmten Restriktionen profitieren, weil sie größere Schwierigkeiten haben, ihre Impulse, ihre Emotionen, überhaupt ihr Verhalten zu regulieren. Ja, Jugendliche, da explodiert die ganze Zeit alles Mögliche an Neurotransmittern im Kopf. Die sind ständig ja in so einem Hoch Entwicklungszustand, alles verändert sich, die können schlechter ihre Emotionen kontrollieren und ihre Impulse. Ja, das ist sozusagen so eine Hochphase der Entwicklung und auch der Schwierigkeiten, bestimmte Dinge zu kontrollieren. Und natürlich kann dementsprechend eine jugendliche Person auch ihren Medienkonsum schlechter kontrollieren. Mhm. Ja, das heißt, die sind besonders vulnerabel, besonders empfindlich für, und jetzt kommt die andere Seite, für das, was soziale Medien aber eben auch ganz gezielt machen, nämlich Inhalte so darzubieten, dass der Jugendliche das Gerät nicht aus der Hand legen kann. Ja, das sind Suchtmacher. Ja, da sind Algorithmen drin, die letztendlich so an der jeweiligen Person andocken, dass sie es nicht schafft, das Ding aus der Hand zu legen, weil es genau das anspricht, was die Person will, ohne dass die Person es weiß. Ja, die Algorithmen, die also in den sozialen Medien, in anderen Medien drin sind und abhängig machen. Das ist so gewollt. Das wissen wir ja inzwischen. Ja, das ist so gewollt. Deswegen funktioniert es auch so gut. Und dementsprechend sind Jugendliche da besonders, besonders empfindlich, weil sie noch größere Schwierigkeiten haben, das zu kontrollieren. Ja, deswegen sind ja Jugendliche auch letztendlich haben größere Schwierigkeiten, Substanzen kontrolliert zu konsumieren. Ja, so ein Binge-Drinking, also anfallsartig viel trinken, ist vor allen Dingen im Jugendalter ein Problem. Erwachsene machen das natürlich manchmal auch, ja, aber es ist vor allen Dingen bei denen ein Problem, die ihr Verhalten schlecht kontrollieren können. Und trotzdem ist es so, dass wir eben auch bei Erwachsenen wirklich eine hohe Rate an missbräuchlichem Medienkonsum haben. Ja, also die Eltern, wenn wir jetzt mal wieder bei den Eltern sind, die legen ihre Geräte auch nicht aus der Hand. Und es gibt inzwischen Studien, die belegen, dass ein elterlicher, ausgeprägter Medienkonsum sich negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirkt und auch auf die kindliche Entwicklung. Ja, das haben wir einfach, das sehen wir. Wir haben Studien, die haben mit ähnlichen Paradigmen gearbeitet, wie schon in den 70ern gearbeitet wurde, Mutter-Kind-Interaktion, die Mutter guckt das Kind an, sie spielen, interagieren miteinander, ein kleines Baby, ja, so 2 bis 4 Monate alt, sitzt vor der Mutter und die spielen und irgendwann geht die Mutter in ein stilles Gesicht, Still-Face-Paradigma heißt das, ja, und man guckt, wie die Kinder reagieren. Mhm. Natürlich geraten die Kinder unter Hochstress, ja, die Mutter ist plötzlich weg, ja, die versuchen, die Mutter zu erreichen und quietschen und schreien und alles Mögliche. Und das Gleiche wurde jetzt mal wiederholt. Was passiert eigentlich, wenn die Mutter aus der Interaktion rausgeht und aufs Handy guckt? Ja? Und die Kinder geraten unter den gleichen Stress wie diese Nichtreaktion in diesem Stillface. Ja? Das heißt, die Eltern denken immer, wenn sie sagen, ja, ja, ich komme gleich, ja, oder und gleichzeitig aber da auf ihr Handy gucken, dass das nichts macht. Aber das setzt die Kinder unter Stress. Ja? Die gehen aus der Beziehung raus. Handynutzung ist Beziehung verlassen.
Das geht aber auch im umgekehrten Sinn.
Das geht auch im umgekehrten Sinne.
Also ich meine, dass die Kinder sich gegenüber den Eltern ausschalten.
Klar, natürlich.
Indem sie das Handy nutzen.
Ja.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist einer der Hauptfaktoren, dass das Handy ein so bewegliches Gerät ist, also anders als zum Beispiel der Fernsehapparat.
Ja, ich würde schon sagen, dass das ein Problem ist, wenn die Kinder die sozialen Medien, so wie damals Facebook, ja, zu unserer Zeit, zu Hause am Computer benutzen, dann ist das natürlich schon rein örtlich und zeitlich viel eingeschränkter. Die sozialen Medien sind immer in der Handtasche, ja, oder in der Hosentasche und können ja die ganze Zeit überprüft werden. Ich kann also immer gucken, wer hat sich meine Seite angeguckt, wer hat irgendwas geliked, wer mag mich nicht, was hat jemand anderes gesagt. Ich bin dauernd, ja, ich habe die Möglichkeit, dauernd zu prüfen, was machen Personen, die ich mag oder Personen, von denen ich möchte, dass sie mich mögen. Ja, ich bin also nicht mit den Personen gerade beschäftigt, die um mich herum sind, sondern ich bin mit den Personen beschäftigt, die digital um mich herum sind. Und das verändert natürlich ganz viel, was Beziehungsgestaltung, was Präsenz angeht, was überhaupt im Momentsein angeht, was die Wahrnehmung der Umgebung angeht. Also wir wissen, dass einer der größten Risikofaktoren auch für eine exzessive soziale Mediennutzung Druck durch Gleichaltrige ist. Wenn alle Gleichaltrigen in der Klasse, in der Schule, Freunde in den sozialen Medien sind und man selber nicht, dann macht es Angst. Es wird in den Schulen viel darüber gesprochen, was parallel in den sozialen Medien läuft. Wenn man das alles nicht mitbekommt, dann ist man vielleicht Außenseiter oder Außenseiterin. Ja, das heißt, Peer Pressure ist ein Risikofaktor. Da ja. Braucht man schon ganz schön viel Kraft und Resilienz, ja, und Unterstützung, vielleicht auch von zu Hause oder anderen Freunden, um nicht das Gefühl zu haben, dass man da mitziehen muss. Und gleichzeitig haben wir ja gerade im Moment, zumindest an vielen Schulen, Handyverbote. Ja, dass sie zumindest in den Schulen ihre Handys nicht benutzen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Schritt. Ich kenne einzelne Lehrkräfte, die sagen, sie empfinden das als überaus erleichternd, wenn die Kinder ihre Handys morgens in einen Schrank schließen, das zumachen und das Ding ist einfach nicht da.
Wasn't me who changed but you, and now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I
Was mir wichtig wäre, nochmal zu betonen, ist, dass es nicht nur darum geht, dass es irgendwie blöd ist, wenn Kinder und Jugendliche das Handy in der Hand haben und nicht in der Interaktion, sondern es gibt inzwischen wirklich viele Studien, die gezeigt haben, dass eine Handynutzung von mehr als 3 Stunden am Tag, ja, soziale Mediennutzung von mehr als 3 Stunden am Tag, ein erhöhtes Risiko für Depressionen, für Angsterkrankungen mit sich bringt, dass Kinder, die viel in sozialen Medien sind und sich vor allen Dingen über so Körperlichkeit vergleichen, mehr Essstörungssymptome haben. Ja, also es gibt klare Zusammenhänge von dem Dauer der Mediennutzung und der Schwere der Essstörung, eine Magersucht, ja, wie klar. Sie ja häufig heißt. Ja, das heißt, je mehr die Mädchen und Jungs sich im Netz vergleichen mit anderen, die extrem schlank sind, gibt es ja leider auch sehr, sehr viele Personen, die das wirklich dann auch im Internet feiern und sozusagen Tipps geben, wie man noch dünner werden kann, wie man Eltern austricksen kann, wie man alles Mögliche machen kann, um extrem dünn zu sein. Je mehr diese Seiten und auch Profile genutzt werden von Kindern, die ein hohes Risiko haben für Essstörungen, desto stärker werden auch die Symptome einer Essstörung. Das heißt, es gibt ganz klare Zusammenhänge ja, von sozialer Mediennutzung und verschiedenen psychischen Störungen. Und das wird einfach nicht gesagt. Ja, wir haben je nach Studienlage so zwischen 11 und 25% der aktuell 11- bis 17-Jährigen, die zu viel medial unterwegs sind, die sozusagen mehr als 3 Stunden am Tag ein exzessives Verhalten zeigen, ja, die andere Aktivitäten vernachlässigen, die schlecht in ihrer Konzentration sind. Und trotzdem sprechen wir nur in Anführungszeichen darüber, ob wir das verbieten können. Und ja, eine gewisse Restriktion oder Limitierung der Zugänge ist, glaube ich, hilfreich, aber gleichzeitig brauchen wir vor allen Dingen, meiner Meinung nach, 2 Punkte. Wir brauchen erstmal Eltern, die mitziehen. Wenn die Eltern selber die ganze Zeit am Handy sind, dann sind sie einfach kein Vorbild für ihre Kinder im Sinne von, man kann auch ohne Handy. Das ist ja ganz einfach. Das, was die Eltern machen, machen die Kinder auch. Wir sind Alter, dann machen die Kinder vor allen Dingen was die Eltern nicht machen. Ja. Nun haben wir ja auch nicht nur Jugendliche, sondern auch die kleinen Kinder. Und das Handy ist normal vor der Mutter oder vor dem Vater. Und dementsprechend ist das nicht, es wird nicht problematisiert. Es wird nicht als Problem gesehen. Und die Eltern müssen einfach mitziehen und sich selber auch kontrollieren und selber ihr Handy zur Seite legen und vielleicht einfach nur für das nutzen, was unbedingt nötig ist und nicht dauerhaft scrollen.
So wie Sie das sagen, müsste man sagen, das müsste irgendwo so eine Pflichtstunde in einer ärztlichen Beratung oder so etwas sein. Ja. Also ein Zusatzpunkt, der bei den Untersuchungen, zu denen die Eltern sowieso mit ihren Kindern gehen müssen, sein oder so etwas Ähnliches.
Ja, ich glaube, das wäre hervorragend. Ich glaube, es wäre hervorragend, wenn Gynäkologinnen, Kinderärztinnen, sozusagen das Personal, was mit Familien und Eltern arbeitet, darauf hinweist, dass die Mediennutzung der Eltern eine Folge oder eine Auswirkung hat. Es gibt eine ganz schöne Werbekampagne, ich weiß nicht, ob es die hier in Erfurt auch gab. Und da sieht man Eltern in verschiedenen Situationen mit Handy in der Hand und mit einem Kind. Und darüber steht immer nur, heute schon mit ihrem Kind gespielt. Und genau das ist es. Muss die Eltern kriegen, dass sie merken, ich bin mehr mit meinem Handy beschäftigt als mit dem Kind, was gerade da ist. Ja, und es geht nicht um die Gleichzeitigkeit. Es geht darum, das Handy wegzulegen und sich mit dem Kind zu beschäftigen. Ist das bei auch vielen Erwachsenen gar nicht mehr so eine Frage der Freiwilligkeit, sondern auch die fallen dem suchtmachenden Charakter von den sozialen Medien natürlich zum Opfer. Nicht nur was Jugendliche betrifft, sondern die Algorithmen, die wir haben in den Medien, die machen es teilweise einfach sehr, sehr schwer, einfach in Anführungszeichen aufzuhören. Ja, das heißt, das ist der nächste große Punkt und der ist sehr viel systematischer. Es bräuchte letztendlich auf Seiten der Anbieter der sozialen Medien eine viel größere Kontrolle und eine Verhinderung eben von diesen Algorithmen, von diesen Suchtmachern in Anführungszeichen, von dem, was es eben so schwer macht, aufzuhören. Und natürlich auch eine viel größere Kontrolle von Fake-Inhalten. Ja, also von dem, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Ob das jetzt politische Sachen sind oder Körperbilder oder Nachrichten. Ja, es braucht einfach mehr Es braucht mehr Kontrolle auf Seiten der Medien.
Durch die Medien selber? Also die Medien müssten sich fühlen wie Lehrende?
Ja.
Wie Eltern?
Ja. Müssten einfach ihren Auftrag auch erkennen. Ja, dass sie letztendlich die Jugendlichen, die Kinder, dass die einfach eine große Rolle spielen im Leben der Kinder und Jugendlichen. Und wie wollen sie die denn eigentlich füllen? Mit Fake-Inhalten und negativen Effekten auf die psychische Gesundheit oder mit etwas Sinnvollem?
Naja, nun werden die Hersteller im Zweifel immer sagen, die ganzen Fake-Inhalte stammen ja nicht von uns.
Ja, aber sie hätten die Möglichkeit, sie zu kontrollieren. Denn wir wissen übrigens auch, dass andere Inhalte, zum Beispiel Lernmodule, ne, YouTube-Videos, die bestimmte schulische Inhalte aufarbeiten, die so ein bisschen sozusagen mehr auf Lehren und Lernen ausgerichtet sind, dass sie total positive Effekte haben. Ganz viele Inhalte und Aufbereitungsmöglichkeiten, von denen Jugendliche wirklich profitieren können. Auch soziale Medien sind in Maßen gut. Man kann im Kontakt bleiben, wenn man sie aber gezielt und absichtsvoll nutzt und nicht automatisiert unkontrolliert. Ja, das ist sozusagen der große Unterschied. Die Medien an und für sich sind nicht unbedingt zu verteufeln. Die können ja auch genutzt werden und sinnvoll genutzt werden. Es kommt nur darauf an, wie viel und welche Inhalte eben dargeboten werden und wie.
Was können Sie zu dem Stichwort Medienkompetenz beitragen, psychologisch?
Ach, ja, natürlich, absolut. Das wäre, glaube ich, etwas, was alle brauchen, ja, dass alle Informationen darüber bekommen, wie werden eigentlich solche Seiten, wie funktionieren die eigentlich, was sind eigentlich diese Algorithmen, was heißt es eigentlich, wenn man Sachen liked, mag, was passiert dann mit dem System dahinter, woran erkenne ich Fake-Inhalte, wie viele Videos sind eigentlich echt von denen, die wir uns aktuell anschauen. Ja, wir können uns nicht mehr sicher sein, ob das, was wir online sehen, wirklich der Realität entspricht. Oder das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, was die Medienkompetenz angeht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass es mehr Transparenz darüber gibt, dass KI-bearbeitete Bilder oder Videos oder Inhalte markiert werden müssen. Ja, dass da steht, KI generiert. Dass man es zumindest weiß und dann selber sich eine Meinung bilden kann.
Das, was Sie schildern, führt zum Ergebnis, dass man eigentlich möglichst schnell handeln sollte.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, dass man als allererstes, das ist eigentlich das Einfachste, anfängt, Aufklärung zu betreiben. In den Schulen, unter den Eltern, in der ganzen Bevölkerung. Wie funktionieren eigentlich soziale Medien? Wie funktionieren die Algorithmen dahinter? Welche Bilder werden einem gezeigt? Und dann wäre mir wirklich auch ein großes Anliegen oder was, glaube ich, sehr, sehr zentral ist, auch darüber aufzuklären, wie Inhalte inzwischen eigentlich generiert werden.
Und dann muss man das Ganze natürlich wahrscheinlich auch noch abgrenzen gegenüber dem, was wir schon jahrhundertelang kennen, fiktive Inhalte, die sich auf Bildern niederschlagen.
Ja, klar, natürlich.
Kunst.
Ja, natürlich. Aber auch Kunst ist als solche erkennbar oder wird ja als solche auch gekennzeichnet. Mhm. Ja, und auch Dalí hätte nicht behauptet, das ist ein exaktes Abbild der Realität. Und das Problem, was wir ja haben, ist, dass selbst wenn man sagen könnte, okay, das ist Kunst, muss sie als solche gekennzeichnet werden.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir ein wenig beitragen konnten zu der Aufklärung.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Frau Dr. Rosenbach.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. mountain, a rocking horse, people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Das waren die Beatles, die diesen Song Lucy in the Sky with Diamonds gesungen haben, so an 1970 ran, und die in diesem Song ein Kürzel angesprochen haben, LSD nämlich. Und ich habe diesen Song rausgesucht deswegen, weil es ist aber Zufall, dass das nun mit diesem Interview mit Frau Rosenbach gelaufen ist. Der 16.04.1943 war es nämlich, an dem der Schweizer Chemiker Albert Hofmann bei seiner Firma zufälligerweise die psychoaktive Wirkung von LSD entdeckt hat. Er war eigentlich auf der Suche nach einem Kreislaufstimulanz. Und deswegen Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles. Ich komme zu einem völlig anderen Thema jetzt, das zwar auch mit Medien zu tun hat, aber mit einem anderen Bereich von Medien, nämlich der Frage, wie wird die Rundfunklandschaft in Deutschland gerade eben umgemodelt? Wir haben über dieses Thema schon mehrfach in verschiedensten Zusammenhängen gesprochen und berichtet. Und das ist bei einem Radio, wie wir es sind, natürlich auch naheliegend. Aber wir sehen primär die Bedeutung, die die Medien in einer demokratischen Gesellschaft haben und haben müssen. Und da ist es nicht schön, wenn Medien unter Druck geraten, wie es aktuell der Fall zu sein scheint. Neben unzureichender Finanzierung kommen Sorgen in Bezug auf politische Entscheidungen dazu und vor allem die antidemokratischen Tendenzen der Politik könnten in Zukunft den Rundfunk in seinen vielfältigen Ausprägungen einschränken oder zu starken Veränderungen führen. Zu diesem Thema fand am vergangenen Sonntag, am 12. April, bei den Kolleginnen und Kollegen vom Freien Radio Loro in Rostock eine Podiumsdiskussion statt, zu der eingeladen und auf dem Podium saßen Bert Lingnau, der Direktor der Medienanstalt von Mecklenburg-Vorpommern, Frauke Lietz, eine Vertreterin im NDR-Landesrundfunkrat von Mecklenburg-Vorpommern, und Aljoscha Hartmann, der Sprecher des Bundesverbandes Freier Radios. Und die Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax waren dabei und haben darüber berichtet, und diesen Bericht, den hören wir uns jetzt mal an. Er trägt den Kurztitel Rundfunk unter Druck.
Der Rundfunk in Deutschland hat eine bewegte Geschichte. Heute besteht die Medienlandschaft aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern, sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell, sowie vielseitige Bürgermedien. Dass es an vielen Stellen und Ecken an Geld fehlt, überrascht nicht. Doch fehlende finanzielle Mittel sind nicht die einzigen Probleme der verschiedenen Rundfunkeinrichtungen. Das Freie Radio Loro aus Rostock hatte 3 Gäste zu einem Podium eingeladen, um über die Herausforderungen in den Medien zu sprechen. Bert Lingnau war einer von ihnen. Er ist Direktor der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und hatte zu Beginn einen kurzen Überblick über die Rundfunkgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Dabei beschrieb er auch die Entstehung privater Sender.
Dann kam es Anfang der 80er Jahre zu einer geistig-moralischen Wende, wie das gerne vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl tituliert worden ist. Und er hatte damals einen Dutzfreund, der hieß Leo Kirch, ein Medienmogul, und die haben dafür gesorgt, dass auch privater Rundfunk in Deutschland eingeführt wird. Das Ganze startete tatsächlich mit dem Programm Sat.1, mit dem Fernsehprogramm Sat.1 am 1. Januar 1984. Für den privaten Rundfunk ist insbesondere seit der Corona-Pandemie, also seit 2020/21, zu verzeichnen, dass Werbeeinnahmen massivst wegbrechen. Das betrifft bei uns im Land zum Beispiel die lokalen Fernsehsender insbesondere. Wir haben das natürlich als Aufsichtsbehörde gesehen. Wir sind ja nicht nur Aufsichtsbehörde, sondern wir sind auch Förderbehörde. Wir sind auch daran interessiert, dass eine vielfältige Medienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern erhalten bleibt, und haben deswegen, weil wir selbst das Geld nicht hatten, aber immer über viele Gespräche und Verträge und Verwaltungsvereinbarungen Landesgelder organisiert, die dann staatsfern über uns an die Lokal-TVs ausgereicht worden sind, damit die am Leben bleiben. Es gibt jetzt seit 10 Tagen ein neues Mediengesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt tatsächlich Mediengesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern, wo erstmals reingeschrieben worden ist, dass die Medienanstalt, wenn denn Gelder im Landeshaushalt vorhanden sind, welche bekommen kann, die sie weiterreicht an die Lokal-TV-Leute. Also wenn Sie ein Programm im Land Mecklenburg-Vorpommern landesweit über UKW verbreiten wollen, dann zahlen Sie mehrere hunderttausend Euro im Jahr allein an Verbreitungskosten. Und diese Werbeeinnahmen gehen auch bei privaten Rundfunkveranstaltern, kommerziellen Rundfunkveranstaltern, Ostseewelle und jetzt seit neuestem ist das ja Schlagerradio landesweit auch auf den ehemaligen UKW-Frequenzen von Etis gehen zurück. Die haben also sozusagen wirtschaftlich zu kämpfen. Wo gehen denn diese Werbeeinnahmen hin? Die werden ja nicht ins All geschossen, sondern sie wandern ab ins Internet durch die Kunden, die nicht mehr im Radio oder im Fernsehen werben lassen, sondern die lieber auf Facebook oder auf Instagram oder im Netz allgemein ihre Werbung schalten. Und wer profitiert davon? Nicht der lokale oder regionale oder landesweite kommerzielle Fernsehveranstalter oder Radioveranstalter, sondern die großen Konzerne, die meistens in den USA sitzen.
Auch Aljoscha Hartmann war Gast bei dem Podiumsgespräch. Er ist im Vorstand des Bundesverbands Freier Radios und äußerte sich ebenfalls zur Problematik der Übermacht großer US-amerikanischer Firmen.
Solange die Öffentlichkeit, die digitale Öffentlichkeit in der deutschen Gesellschaft geprägt ist von Algorithmen, die geschrieben werden von Menschen mit einer Agenda, großer Konzern, der gerne Profit macht mit Werbung, die besonders gut kommt, wenn Leute viel Inhalt konsumieren, wo viel Werbung dazwischen geblendet werden kann, haben wir ein grundsätzliches Problem, dass es nicht funktionieren kann, in diesem Kontext ein super tolles Mediensystem zu haben. Das heißt, an dieses Problem der materiellen Struktur, wie Information vermittelt wird, müssen wir auch rangehen als Gesellschaft.
Frau Gelitz ist Vertreterin im NDR-Landesrundfunkrat in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat die aktuelle Stimmung beschrieben. Bert Lingnau äußerte sich außerdem zu Äußerungen von AfD-Politikern und Aljoscha Hartmann ging auf die konkreten Schwierigkeiten bei den freien Radios ein.
Im Moment ist es so, dass eben diese Herausforderung, Bedrohung schon im Raum steht, aber vor dem Hintergrund umso mehr versucht wird, sehr gute Arbeit weiterhin zu machen, sichtbar zu machen, was es bedeutet, wenn der NDR sendet. Das sind ja nicht nur die Sendungen an und für sich in den verschiedensten Bereichen, Fernsehen, Radio und auch im digitalen Bereich, sondern es sind ja auch eine Reihe anderer Formate, die angeboten werden können, angefangen von Kulturförderung, von Konzerten. Aktuell findet eine wirklich zunehmende Verschiebung der Angebote auch in die regionale Bereiche hinein statt. Also dass zuvorhin eingeladen wird, demnächst nach Pasewalk, wo es um die Gesundheitsversorgung geht, wo Leute aus der Umgebung eingeladen sind. Also diese ganzen Formate würden alle wegfallen.
Also wenn man sich die Äußerungen von führenden AfD-Politikern in Deutschland anguckt, auch in Mecklenburg-Vorpommern, der AfD-Spitzenkandidat, hier heißt ja Leif Erik Holm, war übrigens mal Radiomoderator Anfang der 90er Jahre beim NDR. Und später dann lange Jahre bei Antenne MV bis 2013. Der hat ja mehrfach verkündet, habe ich immer in der Ostsee-Zeitung auch gelesen, dass er sämtliche Rundfunkstaatsverträge oder Medienstaatsverträge kündigen will. Mir ist nicht so ganz klar, ob er weiß sozusagen, was er damit auslesen würde, weil dadurch natürlich auch die Finanzierungsgrundlage für die Medienanstalt wegfallen würde und wir in unserer Existenz gefährdet werden.
Wir sehen auch, dass sich über die Veränderung in der Gesellschaft natürlich auch die Rolle von Ehrenamt verändert. Wie viele Menschen mit wie viel Zeit aktiv sein können überhaupt, gerade wenn man sich noch irgendwie um Lebensunterhalt kümmern muss und die ganzen Probleme bewältigen muss, ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass das schon auch einfach schwieriger wird. Und wir sehen auch, dass die Förderung unabhängig jetzt vom den Rundfunkbeitrag generell über andere Möglichkeiten auch schwieriger wird. Also Stiftungen haben weniger Geld, die Projekte, die möglich sind, also dass man irgendwo Projekte beantragt in Deutschland, bei Demokratieleben zum Beispiel, bei der Lotto-Stiftung oder ähnlichen Sachen, das wird schwieriger, weil da immer mehr Leute versuchen, auch ihre Projekte unterzubringen, logischerweise, weil woanders die Finanzierung wegbricht. Und es gibt aber gleichzeitig leider nicht eine starke Gegenbewegung an Menschen, die sagen, uns sind diese Medien wichtig, wir spenden denen jetzt einfach. Weil das wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wir treiben das Ganze trotzdem weiter. Die gibt es, aber die sind leider nicht so stark, wie es nötig wäre an der Stelle. Und wir sehen auch Schwierigkeiten oder ein Teil des Problems ist natürlich auch, dass sich die Medienwelt ändert. Also jedes Medium muss sich gerade in den letzten 10 Jahren, in den nächsten 5 Jahren anpassen an anderes Konsumverhalten, andere Verbreitungswege. Da ist der leidige Umstieg auf DAB Plus in ganz Deutschland gesehen eine der großen Baustellen, weil man ja entweder den einen oder anderen Sender betreiben kann für dieselben Kosten, aber wenn man beide betreibt, also altes UKW und neues DAB Plus, was ja beides genutzt wird, muss man auch beide bezahlen. Da haben wir leider keinen einheitlichen Fahrplan und vor allem auch keinen Zeithorizont.
Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben angekündigt, den Rundfunkstaatsvertrag kündigen zu wollen. Bert Lingnau hatte das Vorhaben kommentiert und die verschiedenen Medienverträge erklärt.
Wir haben ja eine Reihe von Medien- und Rundfunkstaatsverträgen. Also wenn Herr Holm im Oktober 2025 noch von dem Rundfunkstaatsvertrag spricht, dann weiß er nicht so richtig, worüber er redet. Es gibt den Rundfunkstaatsvertrag schon seit 2020 nicht mehr. Der ist im November 2020 durch den Medienstaatsvertrag abgelöst worden. Der Medienstaatsvertrag ist sozusagen das Grundgesetz für den Rundfunk in Deutschland und so sozusagen sogar also für den öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunk. Es gibt keinen Rundfunkstaatsvertrag mehr. Es gibt aber neben diesem Medienstaatsvertrag weitere Staatsverträge, die Medien und Rundfunk betreffen. Das sind insgesamt 7 für Mecklenburg-Vorpommern. Also er müsste nicht nur einen Vertrag kündigen, das kann er mit seiner Unterschrift als Ministerpräsident, kann er sämtliche Staatsverträge medialer Art kündigen, anders als sie vorher in Kraft gesetzt worden sind. Das muss nämlich das Landesparlament machen, der Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Gekündigt werden können sie aber durch eine einfache Unterschrift. Wenn er zum Beispiel den Medienstaatsvertrag, also das Grundgesetz, kündigt, des Rundfunks, dann wird das nicht von einem Tag auf den anderen im September oder im Oktober 2026 Recht und Gesetz, sondern es gibt eine Übergangsfrist, die relativ kurz ist, aber es gibt eine Übergangsfrist. Er kann die zum Ende, diesen Staatsvertrag, den Medienstaatsvertrag, zum Ende des darauffolgenden Kalenderjahres kündigen. Sprich zu Ende 2027. Sprich, wir hätten dann noch als Medienanstalt zum Beispiel 1,5 oder 1,25 Jahr, wo wir Rundfunkbeiträge bekämen. Was steckt denn dahinter, hinter dieser Kündigung? Dahinter steckt ja Disruption, Chaos, Abschaffung sozusagen und nicht die Verbesserung des bestehenden Angebotes. Wenn Sie wirklich den bestehenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk verändern oder verbessern wollten, schärfen wollten, auch schlanker machen wollten, würden Sie ja anders herangehen und anders argumentieren. Aus meiner Sicht steht da ganz klar eine Abschaffung der freien Medienszene insgesamt, angefangen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis hin zu den freien Radios und der freien, staatsfernen, unabhängigen Medienaufsicht. Es soll durch Gefolgsleute Rundfunk gemacht werden, wie in der DDR.
Sowohl Frau Gelitz, Aljoscha Hartmann als auch Bert Lingnau sind auf vorbereitende Maßnahmen eingegangen und haben einen Einblick gegeben, wie sich die Rundfunklandschaft auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten kann.
So, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NDR eine Idee davon haben, was im ungünstigsten Fall auf sie zukommen könnte und darauf vorbereitet sind oder einfach den Rahmen wissen und das nicht so eine Blackbox ist. Und dass man da auch juristisch guckt, welche Schritte zu gehen sind, dass man sich auch die Verfahren genau anguckt, was heißt die eine Entscheidung, welche Konsequenzen müssen daraus gezogen oder was folgt dem?
Also der Schutz von Redaktionen, von RedakteurInnen, der Schutz der Pressefreiheit, der Quellenschutz und des Redaktionsgeheimnisses ist etwas, das offensiv verteidigt werden muss, offensichtlich. Also da gibt es ganz viele Baustellen, die wichtig sind. Also auch das Klima einer Berichterstattung, das weiß ich auch, das betrifft auch JournalistInnen vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Wenn man auf Demonstrationen geht, hat sich das verändert, wie man dort überhaupt berichten kann. Das heißt, so ein interner Wissensaustausch, diese Arbeit an der rechtlichen Klarheit und Absicherung sind ganz wichtige Sachen. Aber natürlich auch gehen wir Bündnisse ein mit anderen Medien, die sich zu verteidigen versuchen oder die auch andere Reaktionen auf eine sich ändernde Medienwelt anstreben.
Das waren Ausschnitte aus dem Podiumsgespräch zum Thema Rundfunk unter Druck. Das Podiumsgespräch kann in voller Länge auf der Webseite vom Freien Radio Lore in Rostock oder bei Radio Korax nachgehört werden.
Freiheit, die ich meine, ist wie ein neuer Tag. Und Freiheit, die ich meine, was man wirklich mag. Frieden, den ich meine, ist ohne blinde Wut. Und Liebe, die ich meine, ist viel Gefühl und Mut. Menschen hetzen rum, die Gesichter stumm, Augen wirken blass und die Blicke sind wie trübes Glas. Seelen seltsam leer, es gibt kein Vertrauen mehr, wir wollten da nie hin und jetzt sind wir mittendrin. Jeder kämpft für sich allein, will der Erste sein, niemand schert sich dumm und wenn du fällst, dann fällst du hoch. Wer fängt dich oben auf? Man will da selbst hinauf. Keiner geht ein Stück zurück. Und wenn es tut, dann hast du Glück. Denn wenn es irgendetwas gibt, wofür es sich zu leben lohnt, ist, dass man etwas wirklich liebt. Ist das Gefühl, das tief im Herzen wohnt. Einsamkeit, nein, böse Einsamkeit. Wer diese Ketten braucht, den anderen auf dem Bauch, bevor er fliegen lernt, ist er verhärmt, ist er verbraucht. Wer will nicht glücklich sein, wer ist schon gern allein, doch vergisst man auch, dass man sich gegenseitig braucht. Wer nur nach Erfolgen lächst, schaut nicht nach links, nach rechts, hat den Sinn verkannt und übersieht das Glück. Sich zu leben lohnt, ist, dass man etwas
und Freiheit, die ich meine, ist, was man wirklich mag. Frieden, den ich meine, ist ohne blinde Wut. Die Liebe, die ich meine, ist viel Gefühl und Mut. Viel Gefühl und
Peter Maffay war das, Freiheit, die ich meine. Und diesen Titel hatte ich eigentlich nicht in erster Linie zu dem Thema Medien ausgesucht, obwohl er dazu auch ziemlich gut passt, wie ich finde, sondern zu einem ganz anderen Thema, das heute 170-jährigen Geburtstag feiert. Und zwar ist vor 170 Jahren im Jahre 1856 die Pariser Seerechtsdeklaration beschlossen worden. Das ist in diesen Zeiten vielleicht erinnerungswert. Diese Deklaration ist damals zustande gekommen. Sie gilt als der erste multilaterale Vertrag zum Prisenrecht. Und sie ist zustande gekommen, weil zufälligerweise beim Pariser Friedenskongress zum Ende des Krimkrieges die Staaten Großbritannien und Frankreich dabei waren und eine Verständigung zu diesem Thema des sogenannten Prisenrechts und der Kaperei möglich wurde. Und diese Deklaration ist damals also verabschiedet worden. Was war Kaperei? Heutzutage weiß das kaum noch einer, obwohl, wie gesagt, es bis vor 170 Jahren fast noch selbstverständlich war. Kaperei bzw. Freibeuterei sind Gewaltakte und Plünderungen auf See von dazu staatlich beauftragten privaten Seefahrern. Vom Mittelalter bis Anfang des 19. Jahrhunderts war es eine international übliche Praxis, dass Staaten oder Souveräne zur Unterstützung ihrer Seestreitkräfte in Kriegszeiten, aber auch im Frieden, private Seefahrer mittels Kapernbrief autorisierten, die in ihrem Namen dann Schiffe feindlicher oder konkurrierender Nationen kapern durften, plündern durften und versenken durften. Und das wurde damals also eingeschränkt. Kurz Unterschied zur Piraterie. Die Piraterie ist die nicht beauftragte, ungesetzliche und eigenmächtige Entnahme von Schiffen, die angegriffen werden und erbeutet werden. Und diese Pariser Seerechtserklärung hat also dieses Nehmen, dieses Kapern abgeschafft und hat das Prisenrecht eingeschränkt. Es wurde nämlich vereinbart, dass die Flagge eines Schiffes eines neutralen Landes auch dessen feindliche Ladung schützt und dass die neutrale Ladung an Bord feindlicher Schiffe nicht eingezogen werden darf. Das ist erst 170 Jahre her, dass das so geregelt wurde. Und der Zusammenhang zur Freiheit besteht darin, dass die Freiheit auf den Meeren nur dann besteht, wenn man solche Verbote ausspricht oder vereinbart. Das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Wir sind in den letzten 5 Minuten unserer Sendung angekommen. Ich spiele noch einen Titel, der vielleicht ein bisschen das, was wir vorhin schon hatten, erinnert, Moon River nämlich, der von Henry Mancini geschrieben wurde und der von vielen Leuten, vorhin haben wir Audrey Hepburn gehört, und ich unterlege jetzt die letzten Minuten noch mit einem Cover von Eric Clapton und Jeff Beck, Moon River von Mancini. Diesen wunderschönen Titel habe ich noch ein paar Veranstaltungshinweise, ganz wenige nur an diesem Wochenende. Morgen Nachmittag um 15 Uhr ist im Schambrowski in der Magdeburger Allee 90 der feministische Kaffeeklatsch. Für die Hörerinnen unter euch vielleicht interessant, dahin zu gehen. Zusammen steht da, können wir im Schambrowski kreativ werden, Graffiti sketchen, stöbern, quatschen, Kaffee trinken und snacken. Kommt vorbei, wir freuen uns, schreiben die Veranstalter. Und dann gibt es auch morgen Nachmittag, übermorgen von 11 bis 17 Uhr eine Unterrichtung, wie man seine Stasi-Akten einsehen kann. Ein Bürgerberatungs- und Informationstag beim Bundesarchiv. Veranstaltet wird das Ganze in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, in der Andreasstraße 37a. Und am Samstagnachmittag von 14 bis 15 Uhr gibt es eine Baustellenführung zum Kulturquartier im Klostergang 4. Kulturquartier, Schauspielhaus, der Architekt zeigt euch, was ansteht, was geschafft worden ist und was noch kommt. Und damit endet diese Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, es hat euch interessiert und Spaß gemacht und kann nur sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Euer Reino. Tschüss. I'm going your way.